Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Heute mit Liedermacher Konstantin Wecker. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei Leute.
Hallo, grüß Gott.
Bald, um mal mit ganz Angenehmem anzufangen, bald werden Sie 70 im Juni und machen den Eindruck, als jucke Sie das kein Stück.
Kein bisschen. Das ist erstaunlich und ich frage mich in den letzten Monaten, warum. Mit 50 war ich völlig am Ende, weil ich gedacht habe, 50 ist das Ende der Welt, das Ende der Jugend, das Ende der Schönheit, das Ende des Daseins. Mit 60 dachte ich, die 6 vor der Zahl ist sowas von beschissen. Und auf den 70er freue ich mich richtig.
Echt?
Ja.
Aha.
Da scheint sich etwas getan zu haben, dass man sagt, man findet sich nun endlich mal damit ab. Man ist definitiv keine 40 mehr. Mit 50 denkt man, man könnte noch ein bisschen 40 sein.
Ja. Sie sind, in der Tat, ich weiß, wovon Sie reden, bei mir war es vor kurzem soweit. Sie sind ungefähr 3 Wochen jünger als Elton John. Was für ein Vergleich. Konstantin Wecker und Elton John, 2 Musiker, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, oder?
Finde ich nicht mehr. Elton John ist ein ganz, ganz großartiger Pianist. Elton John hat wunderschöne Lieder geschrieben. Ich habe Elton John gehört, 2-mal live. Ich halte ihn für einen ganz großartigen Künstler. Und er schreibt wunderschöne Lieder. Ich mag den Elton John wirklich sehr gern.
Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass meine Frage totaler Quatsch war. Sie sind im Grunde total ähnlich.
Ja, wir sind
sogar von der Stimmlage auch ähnlich.
Ja,
beide begnadete Pianisten, tolle Sänger und kreative Entertainer auf der Bühne. Sie haben ein Buch geschrieben und jüngst rausgegeben, heißt Das schrecklich schöne Leben, eine Autobiografie. Und was für ein doppeldeutiger Titel, oder ist er gar nicht doppeldeutig? Überwiegt das Schreckliche oder das Schöne?
Das ist interessant, weil es ist ja ein Liedtitel und da heißt es am Schluss, also es geht um die Schönheit der Kindheit. Man müsste noch mal 4, 5 Jahre alt sein. Dieser Zauber, den alle Eltern, die jemals kleine Kinder hatten, gemerkt haben, dieser unendliche Zauber der Kinder, die in einer Welt leben, die noch nicht entzaubert ist. Und dann fragt man sich, will man das wirklich noch mal? Also man müsste so alt noch mal sein. Gerne, das würde ich wirklich wahnsinnig gern. Der Vater ist der stärkste Mann der Welt, die Mutter schöner als der schönste Morgen. Und natürlich gibt es auch Streit und es gibt auch Jammern, aber jeden Morgen ist der Tisch gedeckt. Es ist einfach ein Traum.
Wobei im Buch aber deutlich mehr drin steht als Kindheit.
Ne? Natürlich. Mhm. Das ist das Lied. Natürlich weiß ich auch, dass es schreckliche Kindheiten gibt. Also nicht nur irgendwo in der Sahelzone, wo es nichts zu essen gibt, auch in Deutschland überall natürlich. Es gibt auch schreckliche Kindheiten mit schrecklichen Eltern. Aber ich beschreibe mal diese Schönheit des Kindseins, das einfach was Wunderbares ist. Und jeder einigermaßen bewusste Vater, Mutter wird sich dessen bewusst, was für ein Zauber das ist, wenn ein Kind zum Beispiel stehen bleibt einfach an der Sache, wo wir nie stehen bleiben. Und am Anfang ärgert man sich und sagt, warum bleibt ihr da stehen? Und dann schaut er sich irgendwas an oder wie mein Kleiner irgendwann kam, ich war stocksauer, weil es geschneit hat. Und der kommt zu mir zum Fenster und sagt, Papa, es schneit.
Ja.
Unglaublich war das. Ja. Unglaublich. Ich habe mich so geschämt, dass ich mich so geärgert habe. Es war so schön. Na gut.
Dann frage ich mich
in dem Lied nochmal, ich habe es etwas weit ausgeholt, ich weiß.
Recht so.
Aber in diesem Lied frage ich am Schluss, willst du das wirklich nochmal, das ganze Abenteuer nochmal wagen, das ganze schrecklich schöne Leben? Und ich komme im Lied zu einem Ja. Ja, es ist Furchtbares dabei passiert in meinem ganzen Leben und nicht nur in meinem, in deinem, in jedermanns Leben, jeder Frau's Leben passieren schreckliche Dinge. Will man es nochmal, möchte man nochmal so eine Reise machen, die Reise des Menschseins? Ich glaube ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich darf Sie bitten, Herr Wecker, ein paar von mir begonnene Halbsätze zu vervollständigen. Okay, erster Halbsatz. Die aktuelle weltpolitische Lage mitgestalten, wie Trump, Le Pen, von mir aus May in Großbritannien, empfinde ich als
so unglaublich erschreckend, dass ich nicht gedacht habe, dass so etwas in dieser kurzen Zeit auf uns zukommen könnte. Wir müssen alles tun, um das zu verhindern, was diese Overmachos hier versuchen, an sich zu reißen. Katastrophe.
Werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Nächster Halbsatz. Wenn ich nicht so gut singen und Klavier spielen könnte, wäre ich heute mit fast 70?
Wahrscheinlich ein Penner.
Echt?
Ich könnte nichts. Ich wüsste nichts. Ich habe mich oft gefragt, was könnte ich eigentlich, wenn ich nicht Klavier spielen würde? Und Texten. Was? Ich kann nicht mehr eine Lampe zusammenschrauben. Ich kann, ich bin kein Handwerker. Ich bin ein Handwerker, weil ich Pianist bin. Mhm. Ich nenne das ein Handwerk, aber sonst kann ich wenig. Also ich habe Glück gehabt, dass ich damit leben durfte.
Der typische Zuschauer eines Constantin Wecker Konzerts ist?
Ein Sehnsüchtiger, der sich gerne ermutigen lassen möchte, so wie ich mich auch von ihm ermutigt fühle. Ja. Nach einem Konzert kommen zum Beispiel, gerade in der letzten Zeit, kamen Leute oftmals zu mir und sagen, ach, ist das schön, jetzt durfte ich 3 Stunden endlich mal Gutmensch sein, daheim darf ich schon nicht mehr.
Das Anarcho-Lager aus 68er Zeiten ist im Jahr 2017.
Immer noch. Ich bin glühender Anarcho. Ich sage nicht Anarchist, weil mich der Ismus stört am Anarchismus. Und ich bin sehr stolz, dass mein kleiner Sohn, der jetzt 17-jährige Tamino, der vorher großer Kommunist war, zu mir sagte, Papa, vor einem halben Jahr, ich glaube, ich bin jetzt auch wie du Anarcho.
Die Utopie einer gewalt- und herrschaftsfreien Gesellschaft ist?
Immer noch meine Utopie. Nennt mich gerne einen Utopisten. Ich träume immer noch von der herrschaftsfreien Welt.
Es war eins Rheinland-Pfalz Leute mit Constantin Wecker. Ich habe es im Bekanntenkreis rum erzählt, mache ich öfter mal, wen ich so als nächstes in Leute zu Gast habe. Und bei Constantin Wecker kommt dann von ganz vielen Leuten sofort das Thema Drogen. Wie doof ist das denn?
Doof.
Ja.
Es ist extrem doof, weil es 20 Jahre her ist und weil es natürlich dann, würde ich sagen, auch von den Leuten kommt, die sonst mit mir nicht viel am Hut haben, aber das mit den Drogen halt wissen.
Das hat Schlagzeilen gemacht.
Ja, es hat Schlagzeilen gemacht. Es gibt schon sehr viele Menschen, sonst wären ja meine Konzertsäle, Gott sei Dank sind ja meine Konzerte voll und ich habe ein Publikum und die denken nicht in erster Linie an Drogen. Aber natürlich, es hat Schlagzeilen gemacht und man denkt dran.
Sie schreiben
und ich werde beschimpft, wenn ich beschimpft werde von Nazis. Das ist immer als erstes, oh, der alte Kokser.
Und das von Leuten, die ja sowieso mit Betäubungs- und Rauschmitteln überhaupt nicht umgehen
gar
können,
nicht, nachweislich. Nein, die trinken auch nie ein Bier und so weiter. Also die haben. Es ist ärgerlich, aber ich lebe damit.
Ja, und Sie haben aber auch darüber geschrieben in Ihrem autobiografischen Buch Schrecklich schöne Leben. Und das im Grunde genommen unterm Strich, also inklusive der kleinen Gefängniszeit, die Sie da hinter sich gebracht haben, als mutmaßlicher Dealer, als der Sie mal gehalten wurden.
Ich war nie ein Dealer.
Mutmaßlich. Also die Polizei hat gedacht, Sie seien einer aufgrund der Menge, die man bei Ihnen gefunden hat, wenn ich das also richtig im Kopf habe. Sie beschreiben das unterm Strich als sehr positive Zeit, als eine Zeit, die Sie im Grunde auf den rechten Weg gebracht hat. Habe ich es richtig verstanden, richtig gelesen?
Ich war zweimal in meinem Leben im Gefängnis. Ich bin mit 19 ein halbes Jahr im Knast gewesen, auch in Stadelheim in München, wegen eines Diebstahls. Und dann eben wegen meines Drogenkonsums und Drogenbesitzes. Und ich habe beide Male im Gefängnis kennengelernt, dass man in einer Situation, in der einem alles genommen wird, wo man das Gefühl hat, das würde einem Freiheit bedeuten, plötzlich auf einen ganz anderen Geschmack der Freiheit kommen kann. Und da habe ich zum ersten Mal schon, damals mit 19 und dann auch mit 50, verstanden, warum Menschen freiwillig in ein Kloster gehen. Weil sie sich das alles wegnehmen, ganz bewusst, wo sie sagen, das ist eine Scheinfreiheit, die eigentliche Freiheit finde ich sowieso nur in mir selbst. Ein unglaublich interessantes Erleben, spannend und wichtig für mein Leben.
Was man immer als Unbeteiligter kaum nachvollziehen kann, wie kann es eigentlich passieren, dass ein erfolgreicher Künstler, wie Sie ja seit den 70er Jahren einer sind, mit Wellenbewegung mal mehr, mal weniger, aber unterm Strich erfolgreich, wie kann es passieren, dass ein Mensch überhaupt so abgleitet? Aus der Sicht heute, 20 Jahre später. Wie würden Sie das analysieren?
Darf ich mal eine kurze Gegenfrage stellen?
Ja.
Glauben Sie, ich bin der einzige Mensch, der abgeglitten ist?
Nee, eben nicht.
Andere gleiten in irgendwelche anderen. Die anderen machen eine ganz harmlose Spielsucht. Der Nächste schlägt seine Frau jeden Tag und niemand weiß es. Was glauben Sie, was für ein normaler Wahnsinn in jedem Menschen herrscht? Mein Wahnsinn wurde zufällig populär. Aber ich bin doch nicht der Einzige. Der ganze brave Bürger, der uns immer wieder vorgaukelt, wie brav er sei. Was glauben Sie, wie wahnsinnig der ist? Was da alles im Hirn losgeht, welche Psychopathien da lauern. Ich kann es gern erzählen, ich bin ein Süchtiger. Ich bin sicher nicht der einzige Süchtige auf der Welt, aber Künstler sind immer gefährdet. Künstler haben einen wunderschönen Kick am Abend auf der Bühne, ein wunderschönes Erleben, ein Liebeserleben mit dem Publikum. Dann kommt ein tiefes Loch. Ich kenne so viele Schauspieler, die schwere Alkoholiker sind. Ich werde den Teufel tun und irgendeinen Namen nennen, aber wirklich viele, die einfach auch diesen Kick nicht mehr, die halten es nicht mehr aus. Dann kommt das Loch, kein Publikum mehr da, kein Applaus, niemand mehr, der an seiner Seite ist und plötzlich ist man ganz allein und vorher war man auf einer großen Bühne.
Sind Sie aber heute auch noch und dann aber auch sozusagen ist die Show vorbei, also das Konzert vorbei,
oh, natürlich,
das Publikum geht nach Hause.
Ich würde auch nie sagen, dass ich in irgendeiner Weise geläutert, gerettet, geheilt oder irgendetwas bin. Nie. Das wäre hoffärtig. Ich bewundere Leute, die sagen, wenn man ihnen Alkohol anbietet und sie sagen, Entschuldigung, ich bin Alkoholiker. Und dann sagen sie im Nebensatz, ich trinke seit 40 Jahren nicht mehr. Aber sie sind Alkoholiker. Ist das nicht toll?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren 2003, kurz vor Ausbruch des Irakkriegs, im Irak, haben dort ein Konzert gegeben, mussten sich eine Menge Häme und Kritik dafür anhören. Fühlen Sie sich durch den Gang der Geschichte im Nachhinein bestätigt nach dem Motto, seht mir her, ich hab's gewusst?
Ja, natürlich. Ich erwarte heute noch, dass sich Journalisten bei mir entschuldigen. Sie haben nämlich das nicht getan, was ich getan habe. Sie sind nicht runtergefahren. Ich bin in den Irak gefahren, ich bin doch nicht zu Saddam Hussein. Das war eine faule Ausrede, mir vorzuwerfen, ich würde zu Saddam Hussein fahren. Ich wollte als Pazifist diesen Krieg verhindern. Mir war schon klar, dass ich es nicht schaffen werde. Aber ich habe ein Zeichen setzen wollen, zusammen mit vielen Freunden von Kultur des Friedens. Und es ist was Interessantes
passiert. Kultur des Friedens, müssen wir kurz erklären, ist eine Organisation.
Kultur des Friedens ist eine Organisation. Mikis Theodorakis ist dort dabei, Mitglied. Mercedes Sosa war Mitglied. Es waren sehr viele großartige Künstler mit dabei, keine Politiker. Es geht um Kunst, Kultur des Friedens. Und naja, jetzt wenn man 70 wird, gehört man langsam zu den Überlebenden. Leider. Wir haben es gesagt, wir fahren runter in den Irak und wir wollen mal wirklich sehen, was ist da los. Und es kam was Interessantes. Am ersten Tag, als ich unten war, wurde sofort ein Foto von mir, abgeschossen im klassischen Sinn, am Flughafen. Hussein hinter mir mit Waffe, also auf dem Bild. Mhm. Und ich davor. Nun war Hussein im ganzen Irak immer mit Waffe überall. Du konntest praktisch keine Wand erwischen, wo nicht Hussein mit irgendeiner Waffe war. Gut, das wurde dann in die deutschen Medien gebracht. Der Pazifist Konstantin Wecker und Hussein mit Waffe ist natürlich...
Tolles Bild, ja.
Weißt du was? Eine Woche vorher war Mercedes-Benz. Der Flughafen war gesperrt für Fotografen. Mercedes-Benz hat einfach gesprochen mit Hussein und mit den Beratern. So geht es. So läuft diese ganze wirtschaftliche Scheiße. Wenn ich als Pazifist ein Zeichen setzen will, wird mir eine raufgewürgt. Wenn es ums Geld geht, dann wird einfach geschwiegen. Es ist zum Heulen. Und ich warte wirklich immer, es gibt ein paar Journalisten, mit denen rede ich auch nicht mehr. Ich erwarte, dass sie sich entschuldigen für das, was sie mir damals vorgeworfen haben, weil es eine Lüge war.
Nennen Sie da vielleicht ein paar Namen?
Nein.
Okay. Haben Sie so einen gewissen Optimismus angesichts der Tatsache, dass ja es mittlerweile, sagen wir, eine größere Zahl von Friedensforschern, von Experten gibt, die der Meinung sind, dass wir im Grunde genommen Dinge wie den 11. September 2001, Dinge wie die weltweite Flüchtlingskrise am Beispiel Syrien inklusive der kriegerischen Auseinandersetzung, dass wir die im Grunde genommen selber herangezüchtet haben. Haben Sie einen gewissen Optimismus, dass die Menschheit insgesamt daraus lernt?
Nein, überhaupt nicht. Und das macht mich so unglaublich traurig im Moment, weil ich mich wirklich intensiv beschäftigt habe mit dem Ersten Weltkrieg. Das sind genau 100 Jahre her. Ja? Und dieser Erste Weltkrieg, ich weiß es, weil ich so viele verehrte Schriftsteller, Stefan Zweig zum Beispiel, einer der ganz wenigen, der von Anfang an kein Kriegsbefürworter war. Selbst Thomas Mann war noch ganz am Anfang im Kriegslager. Ja, er hat sich dann sehr schnell auch distanziert. Ganz viele andere, hochintelligente, großartige Schriftsteller sind mit in das Kriegsgeheul eingetreten. Da müsste man doch irgendwas gelernt haben. Was machen wir heute? Wenn ich heute sehe, wie wieder gegen Russland gebasht wird, nicht weil ich ein Putin-Freund bin, wie kann ich ein Putin-Freund sein? Das ist der gleiche Vollmacho wie der Erdogan und wie der Trump. Das sind alles das gleiche Kaliber. Oder wie Frau Le Pen, ist auch ein Macho übrigens.
Schöne Definition, ja.
Aber Ich kann nicht der Freund sein, nur wie können wir es wagen, hier immer noch weiter zu hetzen, die NATO wieder weiter hinzubannen? Was wollen wir denn? Lernen wir nicht raus aus Kriegen? Ich kann es nicht verstehen. Da gehört mehr Charakter her. Seit Trump ist die Presse charaktervoller geworden, finde ich gut. Auch die Deutsche, interessanterweise. Aber ich erwarte, vor allem wenn es um Kriege geht, erwarte ich mehr Charakter. Es ist unglaublich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Wecker, Sie sind fast 70 und dem Anschein nach sowas von fit. Ist das alles Glück oder das Ergebnis eigener Anstrengung?
Nee, alles Glück. Ich habe in meinem Leben so unglaublich viel Glück gehabt. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Und ich habe jetzt ein Lied geschrieben, eigentlich eine Übersetzung, aber es ist ein eigener Text. Gracias a la vida ist ein wunderschönes Lied, das Mercedes Sosa gesungen hat, auch John Bass. Gracias a la vida, mi ha dado tanto. Ein unglaublich schönes Lied. Ich habe mir erlaubt, einen deutschen Text zu machen. Ich danke dir, Leben, hast mir so viel gegeben. Eine Stimme zum Singen bringt die Worte zum Klingen. Hände zum Spielen an vielen Klavieren. Lust am Lernen und Ausprobieren. Mein Gott, was habe ich in meinem Leben für Glück gehabt. Ich bin nur dankbar.
Sie haben zwei Söhne, die noch relativ jung sind, gerade so auf der Schwelle des Erwachsenenseins. Valentin, 20 Jahre alt, Tamino, 18 Jahre alt, wenn ich die Geburtsdaten fast 18 richtig im Kopf habe. Kinder sind ja oft ganz anders als die Eltern. Also es gibt viele Beispiele von Eltern aus der 68er-Generation, die dann Kinder haben, die sehr spießig und angepasst daherkommen. Ist das bei Ihnen ähnlich oder wie läuft das da?
Nein, ich habe ein Riesenglück mit meinem Buben und meine große Angst war natürlich, dass aus Rebellion gegen so einen rebellischen Vater wie mich vielleicht ein Neonazi rauskommt. Und da habe ich also ein großes Glück gehabt. Mein Kleiner ist politisch wahnsinnig aktiv in der Antifa-Bewegung. Der Große ist ein kluger Kopf und ist auch, die sind super. Keiner ist beim Militär und sie sind gut drauf. Ich habe einfach nur Glück gehabt.
An meine Kinder haben Sie auch gesungen, ist drauf auf dem neuen Live-Album Ohne Warum, wo Sie auch ultimativ im Grunde gar keine Forderung stellen, außer dass Sie keine Uniform anziehen, die Jungs. Das haben Sie dann offenbar geschafft, dass die Jungs das erfüllt haben.
Genau.
Und dann sind so Textzeilen drin, ihr kennt meine Kunst zu scheitern, das Scheitern als Kunstform. Mhm. Würden Sie sagen, das haben Ihre Kinder während dieser 18 bis 20 Lebensjahre, die Sie jetzt hinter sich haben, immer auch genau so gesehen?
Nein, natürlich nicht. Das bezieht sich ja auch auf den Titel des Buches und das heißt Die Kunst des Scheiterns. Und ich betrachte, um es vielleicht einmal ganz kurz zu erklären, weil ich oft gefragt werde, das Scheitern wird dann, glaube ich, zu einer Kunstform, wenn man es akzeptiert in eigener Verantwortung. Wenn ich nicht mehr sage, ich bin wieder mal gescheitert, weil die Sonne zu hell war und weil der Regen mich hat ausrutschen lassen und weil die Rente nicht gestiegen ist und weil das und jenes ist, sondern wenn man es wirklich in eigene Verantwortung nimmt, sein eigenes Scheitern, dann wird es zur Kunst, weil erst dann können wir daraus lernen. Aber das ist in diesem Lied, das ist ein Zitat auf den Titel. Ich gebe dir völlig recht. Das war für die Kinder natürlich nicht immer eine Kunst, sondern auch wahnsinnig schwer manchmal. Also
da sagen Sie unter anderem auch in dem Lied, das hören wir gleich, da singen Sie, ich wollte euch nie erziehen. Ja. Klingt so ein bisschen, also hatte ich eigentlich vor, hat aber dann doch nicht geklappt.
Nee.
Kann ja auch eigentlich nicht klappen,
so
oder?
So soll es eigentlich nicht klingen.
Ja.
Weil es heißt dann weiter erziehen zu was? Zum Ehrgeiz,
zum Scheffeln,
zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz.
Für Träume und Versager.
Ja. Und Versager.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihr Vater war Opernsänger, Ihr Urgroßvater Volksmusiker. Jetzt eine ganz schwierige Frage, was liegt Ihnen irgendwie von diesen beiden Musikgenres näher? Kann man das vergleichen?
Na, ich glaube,
haben Sie Urgroßvater noch kennengelernt?
Nein, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich wusste nur von ihm, über meinen Papa. Und mein Papa war ja mit einer gottbegnadeten Stimme gesegnet. Ein unglaublicher Tenor. So schön werde ich in meinem ganzen Leben, konnte ich in meinem ganzen Leben nie singen. Aber
können Sie jetzt behaupten? Können wir wahrscheinlich nicht mehr nachweisen.
Doch, man kann es nachweisen.
Gibt's Aufnahmen?
Ja, okay. Es gibt Aufnahmen. Und auf der neuen Box, die jetzt zum Geburtstag rauskommt, ist so eine 5-CD-Box. Da ist eine Raritäten dabei. Und da sind ein paar Duette mit Papa und mir.
Also eine Box zu Ihrem 70. Geburtstag?
Ja, genau. Okay. Und eine begnadete Stimme. Aber mein Vater hat mir irgendwann ganz spät mal gesagt, weißt du was, Konstantin? Ich habe mich eigentlich immer vor Publikum gefürchtet. Ich mag kein Publikum. kein Wunder, dass er kein berühmter Sänger geworden ist, weil so geht es einfach nicht. Während der Großvater, der war mehr, glaube ich, wie ich, so eine klassische Rampensau.
Der Urgroßvater.
Ja, Urgroßvater, ja, genau. Ja. Und ich glaube, ich habe von beiden etwas, diese unglaubliche Sehnsucht für Kunst und für Musik und für die romantische italienische Musik vor allem. Und dann auf der anderen Seite aber auch das Derbe in der Kneipe auftreten und hey, hört's mir zu, Leute, jetzt bin ich so.
Zu Ihrer Kindheit gehört auch, zu Ihrer Jugend, muss man sagen, gehört auch, dass Sie ja zum einen diese musikalischen Wurzeln sozusagen mitbekommen haben und das auch sehr gefördert wurde. Einzelkind, sehr früh, Klavierunterricht und alle möglichen anderen Instrumente gelernt. Also das ist ja eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ja, und dann als Teenager mal so eben 30.000 Euro auf der Pferderennbahn klauen. Das ist ja auch schon ein Kontrast. Ne? Haben Sie so mit vielen Jahrzehnten später eine Erklärung, wo da die Zusammenhänge liegen könnten?
Immer noch nicht ganz, weil ich ja so tolle Eltern hatte und eigentlich vor ihnen gar nicht fliehen musste. Ich wollte weg. Ich wollte aus der Schule raus. Ich wollte aus diesem unglaublich strengen Gymnasium mit seinen Nazi-Lehrern. Das war grauenvoll. Ich wollte weg. Und ich hatte immer diese Sehnsucht, auszureißen. Ich habe auch freiwillig im Obdachlosenheim gewohnt, als ich 17 war. Ich hatte ja eine Wohnung daheim, also meine Eltern haben mich ja nicht rausgeschmissen. Ich fand das ganz toll. Es gab damals die Gammler. Das waren so die ersten Freaks aus der Hippie-Bewegung, die haben nichts akzeptiert. Ja, keine Wohnung, auch nicht mehr Wohngemeinschaften und sowas, sondern einfach auf der Straße leben. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ganz durchgehalten habe ich es dann nie.
Der Vater hat sie im Knast besucht und sinngemäß gesagt, der Unterschied ist klein zwischen Künstler und Kriminellem. Aber er war optimistisch. Ne?
Mein Vater war so grandios. Der besucht mich im Knast und sagt zu mir, Konstantin, ich habe dir immer schon gesagt, zwischen Kriminellen und Künstler ist nur ein kleiner Unterschied. Wie es aussieht, taugst du nicht zum Kriminellen.
Recht hat er.
Recht hat er gehabt. Ich bin erst im Knast aufgewacht. Ich lebte in einer anderen Welt. Ich habe wirklich in einer Realität gelebt. Ich habe in Gedichten gelebt, von Baudelaire über Villon, über Trakl, über Rilke. Ich habe hab auch mit ersten französischen Filmen, sehr düsteren französischen Filme, das war so alles meine Welt. Gedichte, Filme, Romane. Und plötzlich komme ich aus dieser Welt in einen Knast hinein, schlägt eine Türe hinter mir zu und dieser Ton dieser Türe, den werde ich nie vergessen. Bang! Und ich war in der Wirklichkeit der anderen. Bis dahin, bis zu meinem 18. Lebensjahr, kannte ich die Wirklichkeit der anderen Menschen nicht, ich kannte nur meine.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Liedermacher Konstantin Wecker ist Leute Gast und Willi, immer wieder Willi, ist... Ja, wie soll man sagen? Gast auf jedem Konzert. Willi gibt's nicht, Willi gibt's doch. Willi wird immer weiterentwickelt. Kann man so sagen, ne?
Ja, immer wieder gibt's mal einen Grund, ihn wieder anzusprechen. Es ist nie bewusst. Es gibt manchmal so Situationen, wo man sagt, jetzt stinkt er mal so wahnsinnig. Und wenn er mir stinkt, er, bayerisches Wort, ja, das heißt, ich bin so verärgert, das kann ich eigentlich nicht in ein wohlgeformtes Lied kleiden. Das geht nur in dieser Form des Talking Blues. Andere Sachen gehen ja in einer Liedform, meinetwegen noch, und in Reimform.
Ja.
Aber bestimmte Sachen gehen nur im Talking Blues.
Willi ist entstanden, die Idee, mit Willi auf der Bühne zu kommunizieren. Also Willi ist im Grunde genommen ihr... langjähriger oder eine verschlüsselte, wie soll ich es beschreiben, eine verschlüsselte Figur ihres langjährigen Wegbegleiters, Günther, glaube ich, ne? Ja,
Günther. Aber damals war das alles noch nicht so ganz klar. Da floss der Günther einfach auch in diesen Willi mit rein und vor allem das Erlebnis der Schlägerei, hat er diese große Narbe davon getragen, mit einem Messer geschnitten worden im Gesicht. Und ich werde nie vergessen, wie ich diesen Willi, und das ist interessant zu erfahren, wir hatten eine Probe mit dem Team Musikon, mit meiner damaligen Gruppe. Und im Nebenraum stand ein olles Klavier und wir haben Pause gemacht. Und ich ging in den Nebenraum und kam nach 10 Minuten wieder und habe zu meinem Musiker gesagt, Leute, ich habe da ein Lied. Ich glaube, es ist zu privat, das interessiert keinen, aber ich spiele es euch mal vor. und das war der Willi. Der entstand in genau diesen 10 Minuten der Pause. Mhm. Das heißt, da wurde auch nicht nachgedacht drüber, der ist halt einfach entstanden, weil er aus dem Leben so passiert ist. Und ich habe erst an der Reaktion meiner Musiker gemerkt, die wirklich mit großen Augen da saßen und gedacht, oh Moment, der könnte ja wirklich Leute interessieren. Ich dachte, mir sind das hier kein Menschen, das ist ganz eine private Geschichte. Ja.
Und ihr Publikum hat diesen Willi ins Herz geschlossen. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch einen nicht unwesentlichen Prozentsatz an Menschen, die glauben, der ist echt und der entwickelt sich.
Naja, es gab zum Günther, wie ich dann bekannt machte, dass der Willi, also dass es ein Symbol ist, dass er gestorben ist, dass er also noch lebt. Und dann gab es wirklich Leute, die sind dann zum Merchandising stand, weil der Günther Merchandise macht und haben so gesagt, jetzt bin ich aber wirklich sauer. Wir haben jahrelang über dich geweint und jetzt lebst du plötzlich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Becker, Sie haben mal Arnold Schwarzenegger getroffen, lese ich in Ihrer Biografie, das schrecklich schöne Leben.
Zufällig?
Nein. Wir wussten natürlich, also ich habe damals mit meinem Freund Günther, jenem Willi,
ja,
wir haben damals Bodybuilding gemacht. Bodybuilding war, das kann sich jemand deiner Generation
ja,
nicht
doch,
vorstellen.
Doch, doch.
Das war out. Das war nicht in, das war nicht toll. Da ging man nicht ins Fitnessstudio oder so irgendwas, ja, und hat sich danach geprotzt damit, sondern wir mussten heimlich in Garagen gehen und an der Uni war angesagt, der leptosome, langhaarige, zigarettenrauchende, nicht sportelnde, viel redende Intellektuelle.
Ich wollte gerade sagen, wer dann Bodybuilding macht, der blamiert sich einen Kulturkreisen, wo sie sich bewegt haben, ja, bis auf die Knochen.
Bis auf die Knochen. Ja. In der Uni habe ich auch versucht, alles zu verstecken, also kein T-Shirt und so weiter. Wo ich gut ankam war, ich habe damals auch schon gespielt, so ein bisschen Musik gemacht in Bars und so weiter. Man ist ja auch Profi und man lernt sein Handwerk. Und da hat man zum Beispiel in Striptease-Clubs gespielt. Und da kam es wieder gut an. Also bei den Striptease-Tänzerinnen kam das Bodygebildete. Mhm. Da durfte ich dann wieder das T-Shirt zeigen. Wenn ich in die Uni bin am nächsten Tag, habe ich wieder ein langes Hemd angezogen. Auf jeden Fall haben wir haben eine leichte Sucht nach Bodybuilding gehabt. Und dann wussten wir, Schwarzenegger ist in München und trainiert. Und dann wollte man sehen, weil Schwarzenegger hatte damals den größten Bizeps der Welt.
Echt?
Ja.
Größten Bizeps der Welt. Und konnte man da so einfach hingehen?
Nein.
Nein.
Das war nicht so leicht, sondern es war im Oktoberfest. Schwarzenegger saß im Augustiner-Festzelt mit seinem größten Bizeps der Welt, natürlich im T-Shirt, um ihn herum andere Bodybuilder. Und dann haben wir gefragt, ob wir den Bizeps einmal anfassen dürfen. Und wir durften. Und dann habe ich den Bizeps von Arnold Schwarzenegger angefasst. Der war so ungefähr wie dein Oberschenkel. Und Arni hat ja nett gegrinst. So. Wir waren so irre. Das war so eine Gegenbewegung. Ich glaube, es war so auch so ein anarchischer Drang von Günther und von mir und noch zwei anderen Freunden, dieser unglaublichen, an der Uni war natürlich auch alles wieder in, also wie gesagt, die Langhaarigkeit war in, wir hatten kurze Haare, wir waren links, wie die anderen auch, aber es war, du musstest auch Marxist sein, ich war kein Marxist, ich war Anarchist, es war immer so, ich wollte nie dieses In-Sein mitmachen, dieses jetzt bist du ein perfekter Linker, ein perfekter Alternativer, ein ganz perfekter. Und Gott sei Dank, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, das hat sich auf der Bühne bei mir weitergetragen und ich glaube, deswegen haben die Leute mich dann auch auf der Bühne geliebt, weil ich nicht ein Abziehbild irgendeines intellektuellen, ideologischen Systems war.
Ich muss mal nachfragen mit Arnold Schwarzenegger. Also das mit dem Fitnessstudio stimmt da nicht, das war nur auf dem Oktoberfest. Oder
naja, am Oktoberfest habe ich ihn berührt, im Fitnessstudio haben wir schon gesehen, weil er hatte beim Smolana trainiert. Also da konnte man sehen, aber mehr so sehen.
Ach so, okay, das war jetzt.
Also.
Und wie fühlt sich so ein aufgepumpter Bizeps an? Hart? Beeindruckend?
Wahnsinnig groß.
Okay, also war alles dann sozusagen wie die Illusion irgendwie
unglaublich war echt groß.
Haben wir auch darüber gesprochen.
Wir haben über vieles gesprochen. Konstantin Becker war Leute-Gast die letzten beiden Stunden hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Und zum Schluss von Leute ist immer Geschenkzeit.
Und in meinem Rucksack ist etwas drin, was vielleicht die Erfindung neuer Lieder beeinflusst. ein Kopfkissenbezug im Klaviertastaturdesign.
Ach, schön. Das finde ich ganz toll.
Vielen Dank. Mit herzlichen Dank.
Wirklich schön. Das ist wirklich schön. Nehme ich sofort mit nach Italien. Ich fliege nämlich morgen nach Italien.
Und dann wird gleich das Bett damit bezogen, das Kopfkissen.
Dann werde ich sofort auf dem Klaviertasten schlafen. Vielen Dank.
Hervorragend. Wünsche ich gute Nacht. Konstantin Wecker, Leutergast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Hat mich gefreut. Alles Gute.
Hat mich auch gefreut. Danke.